Eine alte Dame suchte vor 3 Jahren einen Pfarrer auf und berichtete ihm ganz stolz, mit Ende 60 hat sie sich endlich von ihrem Mann getrennt. Und zwar, sie gab den Grund dazu, damit sie mit ihren Freundinnen mal um die Welt reisen kann. Nun, in Deutschland nehmen Scheidungen insgesamt erfreulicherweise ab. Aber die Zahl der späten Scheidungen nach einer langen Ehe ist verhältnismäßig stark gestiegen in den letzten Jahrzehnten. Gründe sind unter anderem, dass die wirtschaftlichen Risiken nach einer Scheidung nicht mehr so hoch sind wie früher. Und es gibt auch immer mehr Möglichkeiten, andere Leute zu daten, selbst im höheren Alter. Man findet irgendwie übers Internet schnell Leute, die ähnliche Wünsche haben, ähnliche Ansichten, ähnliche Bedürfnisse. Und irgendwie ist da dieser Wunsch, nachdem man so lange einen Alltag hatte, doch mal etwas Neues, etwas Aufregendes, etwas anderes auszuprobieren. Vielleicht habe ich ja die ganze Zeit etwas viel Besseres verpasst. Vielleicht kann ich Freiheit viel mehr genießen, Unabhängigkeit. Vielleicht kann ich meinen eigenen Wünschen viel besser folgen, wenn ich mal einen Cut mache und mal etwas ganz Neues mache. Vielleicht habt ihr es gehört, sogar 2 der reichsten Männer der Welt sind jüngst betroffen nach jeweils über 25 Jahren Ehe mit ihren Frauen. Treue und Verbindlichkeit hängt nicht davon ab, wie reich man ist oder wie lange man schon zusammengelebt hat oder wie alt man ist, wie gut man jemanden kennt, und es sind auch nicht immer die außergewöhnlichen Umstände, die zum Bruch führen. Irgendwelche Schicksalsschläge, irgendwelche besonderen Dinge. Manchmal ist einfach ein runder Geburtstag schuld, schreibt ein Eheseelsorger. Ein neuer Abschnitt beginnt. Und man überlegt sich, ich würde gern mal was Neues ausprobieren. Vielleicht habe ich das Bessere ja verpasst. In den meisten Fällen ist es keine äußere Notwendigkeit, sondern ein innerer Wunsch, eine innere Begierde, die so sehr genährt und so sehr gefördert wird in den Gedanken, bis es zu diesem Bruch kommt. Aber das betrifft nicht nur menschliche Beziehungen. Nein, es ist auch ein geistliches Phänomen. Oder vielleicht sollten wir sagen, es ist vor allem ein geistliches Phänomen. Jakobus, der Bruder unseres Herrn Jesus, er spricht es deutlich an. Die Predigt lautet, wie auch der Bibeltext beginnt, ihr Ehebrecherinnen. Wir finden den Text in Jakobus 4, die Verse 4 bis 6. Jakobusbrief, Kapitel 4, Abvers 4. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Er gibt aber desto größere Gnade, deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt der Gnade. Der erste Punkt lautet, gehen wir wirklich fremd? Ihr Ehebrecherinnen. Eine schöne Anrede am Sonntagmorgen, nicht wahr? Jakobus erhält hier nicht eine Predigt vor einem Scheidungsgericht. Er redet auch nicht zu berüchtigten Sündern, die irgendwie so ein völlig gottloses Leben führen. Er redet nicht zu solchen, die Gott verspotten oder bekannt dafür sind, dass sie ein ausschweifendes, untreues Leben führen. Nein, er schreibt an die ersten Gemeinden außerhalb von Jerusalem. An die zerstreuten Stämme, an die christlichen Gemeinden, die in den verschiedenen Ländern entstanden sind, vorwiegend aus den jüdischen Synagogen heraus. Und sie versammeln sich, weil sie Jesus als den Retter und Erlöser erkannt haben. Sie versammeln sich, um über Gottes Wort nachzudenken. Und Jakobus, er schreibt an solche, die sich sonntags versammeln zum Gottesdienst, an solche, die bekennen, Jesus hat mir meine Sünden vergeben. An solche, die Jesuslieder singen und zu Gott beten. Wisst ihr was? Jakobus, er schreibt an Leute, wie wir es sind heute Morgen. Die wir uns hier gerade zum Gottesdienst treffen. Aber er nennt sie Ehebrecher. Nicht wegen einer beschämend hohen Scheidungsrate unter den christlichen Ehen, sondern weil sie Freunde der Welt geworden sind. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Hier ist ein direkter Kontrast. Freundschaft mit Gott und der Welt ist unmöglich zusammen. Wer die Welt zu sehr liebt, der stellt sich damit, er stellt sich selbst auf die Seite der Feinde Gottes. Nun, was bedeutet Freundschaft mit der Welt? Es gibt Christen, die haben eine ziemlich genaue Vorstellung, was alles in die Kategorie Weltlichkeit gehört. Eine bestimmte Musikrichtung zum Beispiel. Oder besondere Instrumente. Ein bestimmter Kleidungsstil oder der Genuss von Alkohol. Jemand, der einen Fernseher zu Hause stehen hat oder der professionellen Sport betreibt oder betrachtet. Und so weiter. Viele Kategorien. Und alles, was nicht zu diesen Kategorien gehört, das ist neutral oder sogar gut. Oder andere sagen, nee, Weltlichkeit ist, wenn wir zu viel Zeit mit Ungläubigen verbringen. Wenn wir ungläubige Freunde haben. Wenn wir zu viel Aufmerksamkeit der Welt geben, zu freundlich sind, zu gut denken über unsere Umwelt, über die Menschen um uns herum. Wir sollten uns möglichst viel in christlichen Kreisen aufhalten und brauchen besonderen Schutz, wenn wir in Kontakt treten mit Menschen von der Welt. Die Welt außerhalb der Gemeinde oder der Familie wird als Feindesland erklärt. Also wer sich dahin stellt, der stellt sich als Feind Gottes. Alles Böse ist da zu finden. Hütet euch bloß vor dem Weltbereich außerhalb unserer Türschwelle. Aber wisst ihr, das ist nicht, wie die Bibel Weltlichkeit beschreibt. Der Bibellehrer James Montgomery Boyce erwarnt treffend, Weltlichkeit falsch zu kennzeichnen, bedeutet, das weitaus ernstere und kompliziertere Problem herunterzuspielen. Damit meint er, wenn wir Weltlichkeit als etwas beschreiben, was da draußen ist, oder wenn wir Weltlichkeit nur verbinden mit Gegenständen oder Dingen, wie Musik oder Sport, dann werden wir blind für das, was Weltlichkeit eigentlich bedeutet. Es ist nicht die Welt da draußen, die wir sehen und anfassen, vor der wir uns einsperren und fernhalten können. Welt kann in der Bibel unterschiedliche Bedeutungen haben. Es kann die ganze Schöpfung meinen oder die Bewohner auf diesem Planeten. Es kann alle Völker außer den Juden meinen oder die irdischen Umstände, unsere Umwelt, die zum Leben gehören. Aber die Hauptbedeutung des Wortes Kosmos, also Welt, das griechische Wort für Welt, es beschreibt ein System, eine Ordnung, eine Organisation, die gegen Gott und seine Bestimmung ausgerichtet ist. Welt ist meistens ein theologischer Begriff, kein geografischer. Genauso wie Fleisch im Neuen Testament. Ein theologischer Begriff ist. Es geht um eine sündige, rebellische, gottfeindliche Gesinnung. Und darum schreibt Paulus in Römer 12, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Oder in 1. Korinther 2, Vers 12 schreibt Paulus, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Hier in unserem Denken, in unserer Haltung, in unserer Gesinnung findet der Kampf gegen Weltlichkeit statt. Nicht da draußen, nicht außerhalb der Gemeinde. Im Kontext von Jakobus lernen wir, was er mit Freund der Welt meint. Es bedeutet zum Beispiel Ungeduld in leidensreichen Zeiten. Denn für den Weltsinn gibt es keinen Nutzen für Leid im Leben. Leid ist immer das, was wir irgendwie verhindern müssen. Aber Jakobus, er lehrt in Jakobus 1, als Christen können wir lernen, als Gläubige können wir lernen, auszuharren und uns bewähren im Leid, weil wir auf Gott vertrauen. Und weil er selbst diese Leidenszeiten zum Guten verwenden kann. Haben wir solch eine Gesinnung? Oder die Gesinnung der Welt, wo es heißt, alles was irgendwie Schmerzen, alles was irgendwie Leid bereitet, das darf keinen Raum haben in meinem Leben. Das kann nur böse sein. Oder es bedeutet, sich nach Reichtum zu sehnen, nach Erfolg, nach Luxus und Reiche viel höher zu achten als Arme. Weil in der Ordnung dieser Welt das höchste Ziel Luxus ist und nicht Liebe. So wie wir es in Jakobus 2 lernen. Und das bedeutet, die eigenen Wünsche stolz und selbstsüchtig durchzusetzen mit falschen Worten und nach weltlicher Weisheit. Alles, was funktioniert, ist gut. Ich gebrauche ungeistliche, fleischliche Mittel statt Sanftmut und habe meinen Erfolg und meine Wünsche und meine Begierden als Ziel und nicht den Frieden, wie wir es in Jakobus 3 lernen. Nun, das ist Weltlichkeit. Ein weltlicher Sinn. Eine weltliche Art zu denken und zu leben, nach den Dingen zu streben, die in dieser Welt herrschen. Nun, und so manche Dinge können das weiter fördern und anstacheln. Aber das, worum es wirklich geht, sind keine Dinge, sondern eine Gesinnung. Es ist das, was in unserem Herzen ist, was zwischen Weltlichkeit und Gottesfreundschaft entscheidet. Wir gehen fremd, wir sind Ehebrecher, nicht weil wir ungläubige Freunde haben oder die Sportschau gucken, sondern wenn unsere Wünsche und Werte, unsere Leidenschaften und Lebensziele, unsere Mittel und Wege, die wir gebrauchen, um unsere Ziele zu erreichen, nicht auf Gott ausgerichtet sind, sondern auf den gottlosen Sinn der Welt. Wenn wir genau nach dem streben, wonach die Gottlosen streben. Wenn wir genau das für besonders wertvoll und wichtig erachten, was unser Leben füllen soll, was auch in den Herzen der Ungläubigen dominiert. Ihr seid Ehebrecher, weil ihr fremd geht mit euren Herzen. Ihr sehnt euch nach Ansehen und ihr sehnt euch nach Macht, ihr sehnt euch nach Reichtum und nach Bequemlichkeit, ihr betet sogar dafür und merkt gar nicht, wie sehr es eure Herzen von Gott wegzieht. Und ihr steht da mit dem, was ihr euch wünscht und mit dem, wie ihr euer Leben seht, ihr steht da, wo die Feinde Gottes stehen, die genau nach dem Gleichen sich sehnen. Ihr streitet euch und ihr werdet von eurem eigenen Neid und eurem eigenen Eigensinn, eurer Selbstsucht fast aufgefressen und versteht überhaupt nicht, dass genau das Weltlichkeit ist. Darum geht es, Jakobus. Genau das ist Weltlichkeit. Ihr seid nicht immun, nur weil ihr sonntagmorgens zum Gottesdienst kommt. Vielleicht warst du noch nie in einer Bar. Vielleicht hast du noch nie Rockmusik gehört. Oder Farbfernsehen gesehen. Aber das heißt nicht, dass du dich von der Welt reingehalten hast. Das heißt nicht, dass du kein Freund der Welt bist. Die Frage ist, wo ist dein Herz? Wonach sehnst du dich? Was beschäftigt deine Gedanken? Was treibt dich an im Leben? Wonach sehnst du dich? Was wünscht sich dein Herz? Was ist das, was deine Gedanken beschäftigt, worüber du nachdenkst, worüber du nachsinnst? Was sind deine größten Sorgen? Deine größten Ängste? Das, was du unbedingt vermeiden willst? Was bestimmt deine Worte? Was bestimmt deine Handlungen? Und was für einen Maßstab hast du dafür? Was du redest und was du tust. Nun, heute ist ja Muttertag. Stell dir vor, eine Mutter merkt schon seit Wochen, dass die Kinder immer geheimnisvoll tun. Sie flüstern schon und tuscheln und irgendetwas planen sie. Sie veranstalten irgendwas. Und der Vater, der ist auch schon irgendwie ganz komisch drauf. Sie sind aber alle ganz freudig dabei, etwas durchzuführen. Und die Mutter sieht ihre Kinder und ihren Mann immer noch weniger. Irgendwie haben sie abends ständig noch was vor. Und sie fragt sich, was für eine große Sache die wohl heimlich vorbereiten. Und dann ist es soweit. Freudestrahlend und total gespannt überreichen sie der Mutter ein großes und recht schweres Geschenk. Und sie können es kaum aushalten, die Reaktion der Mutter zu sehen. So viel Zeit und Kraft und Kreativität haben sie in das Geschenk gesteckt. Die Mutter packt das Geschenk aus, vorsichtig. Und es ist ein großes Buch, ein Album genauer gesagt. Und erwartungsvoll schlägt sie die erste Seite auf und da ist ein Foto der Nachbarin. Und dann noch eins von der Mutter der Schulfreundin der Tochter. Und hä? Das ganze Album ist voll mit Fotos von anderen Frauen. Verdutzt schaut sie auf ihre Kinder. Und die verkünden fröhlich, Mama, wir haben alle Mütter in der Nachbarschaft und aus der Schulklasse nachspioniert. Ausnahmslos, alle Mütter sind schlechter als du. Hans Mutter trinkt öfters Sekt, wenn ihre Freundin zu Besuch kommt. Und Nachbarin Beate hört viel zu laut Musik und die Blumen von Gretas Mama gehen immer ein. Alle Mütter sind schlechter als du. Wir haben alle Kraft und Zeit aufgewandt, um das herauszufinden. Wir haben ein ganzes Album mit Beweisfotos und Fehlerbeschreibungen und selbstgemalten Illustrationen vorbereitet. Nun, welche Mutter würde sich darüber freuen? Wir vermeiden es nicht, Freunde der Welt zu sein, indem wir uns nur damit beschäftigen, wie schlecht die anderen sind. Oder wie schlimm manche Dinge in der Welt sind. Gerade das kann uns zum Stolz und zum Lästern und zur Lieblosigkeit führen. Und wisst ihr was? Das ist Freundschaft der Welt. Das ist, wovon sich die Welt nährt und was sie fördert. Stolz und Überheblichkeit und Lästerei. Und Lieblosigkeit. Was deine Gedanken und dein Herz von Gott wegziehen, das ist Weltlichkeit. Egal, ob du durch niedrigste Begierden oder durch scheinbare Frömmigkeit der Welt und den weltlichen Begierden nachgehst. Paulus sagt von manchen Leuten, sie haben einen Schein von Frömmigkeit. Aber eigentlich befriedigen sie nur ihre fleischlichen Lüste. Weltlichkeit zieht dich weg von der Gemeinschaft mit Gott. Gehen wir nicht wirklich fremd? Sind wir nicht Ehebrecher darin? Dass wir so vieles für interessanter und für wichtiger halten, als unsere Gemeinschaft mit Gott. Und vielleicht sind wir geübt darin, es so freudig einzupacken, wie dieses Muttertagsgeschenk. Und uns so gut dabei zu fühlen. Aber lassen wir nicht viel zu sehr uns von dem Denken und den Ängsten, den Zielen und den Mitteln einer gottfeindlichen Gesinnung beeinflussen? Einem Wunsch und einem Streben, das, was Gott eben gerade nicht gut heißt, woran er kein Gefallen hat. Und darum ruft Jakobus so eindringlich, ihr Ehebrecherinnen, wir sollen nämlich in unserem Herzen suchen, ob da Freundschaft mit der Welt ist. Freundschaft mit dieser weltlichen Art, ein Leben zu führen, das Leben zu füllen. Nicht nur irgendwo draußen. Der zweite Punkt lautet, ist Gott echt eifersüchtig? Vers 5 heißt es, oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Dieser Vers gehört zu den schwierigsten Sätzen im Neuen Testament, was die Übersetzung und Auslegung betrifft. Und niemand kann so richtig mit Gewissheit behaupten, nur das ist die richtige Auslegung. Tatsächlich gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie man diesen Satz interpretieren kann, ohne grammatische oder theologische Prinzipien zu verletzen. Also tatsächlich kann man hier zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Zum Beispiel ist nicht ganz klar, was ist mit Geist gemeint? Ist hier ein direkter Hinweis auf den Heiligen Geist im Jakobusbrief? Oder ist der Geist des Menschen gemeint, also ein Synonym für den inneren Menschen oder die Seele des Menschen? Es ist auch nicht klar, was mit Eifersucht gemeint ist. Ist es im negativen Sinne die neidische, selbstsüchtige Eifersucht? Oder ist es eine liebevolle, sehnsuchtsvolle Eifersucht im Guten gemeint? Und man kann doch nicht mal genau sagen, wo ist hier eigentlich das Subjekt in diesem Satz? Der Geist kann man als Subjekt verstehen, also dass der Geist sich eifersüchtig sehnt. Oder der Geist kann auch das Objekt sein, nach dem sich gesehnt wird. Also es gibt für mindestens 3 oder 4 verschiedene Auslegungen jeweils sehr gute, vernünftige, bibeltreue Argumente. Und wenn ihr etwas anderes hört oder lest in Bezug auf diese Stelle, dann bedeutet es nicht gleich eine andere theologische Ausrichtung. Es ist tatsächlich eine schwierige Stelle. Aber ich kann mit einigem Freimut erklären, dass ich es auch so auslege, wie wir es hier in der Übersetzung der Elberfelder vorfinden. Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Wer ist er? Es ist Gott. Nun, was tut Gott? Er sehnt sich so sehr bis hin zur Eifersucht. Und wenn es von Gott kommt, ist es natürlich positiv zu verstehen. Wonach sehnt er sich? Nach dem Geist, das ist der innere Mensch, das ganze Herz, die ganze Gesinnung, das ganze Bewusstsein des Menschen. Er sehnt sich nach der ganzen Person des Menschen. Und ich denke, diese Auslegung passt am besten in den Kontext. Also grammatisch oder auch theologisch, wenn wir nur den Vers betrachten, können wir es tatsächlich unterschiedlich auslegen. Aber ich glaube, im Kontext passt am besten diese Auslegung, für die sich auch die Übersetzer der Elberfelder entschieden haben. Unter anderem wegen dem ersten Wort oder zweiten in unserer Übersetzung. Ihr Ehebrecherinnen. Warum schreibt Jakobus nicht ihr Ehebrecher, sondern gebraucht die weibliche Form, Ehebrecherinnen? So viel ist sicher, es ging ihm nicht um gendergerechte Sprache. Sonst schreibt er oft nur, liebe Brüder und die Schwestern sind damit gemeint. Und ja, bei Ehebrecherinnen sind tatsächlich auch die Brüder mit angesprochen. Also wenn du dich bisher zurückgelehnt hast und gesagt, er hat Ehebrecherinnen gesagt, ich bin ein Mann, ich bin nicht betroffen, du bist mit betroffen. Du bist mit angesprochen. Doch der Grund für diese spezielle Wortwahl liegt nicht daran, dass Jakobus irgendwie auch mal gerne ein paar weibliche Formen gebrauchen wollte, sondern der Grund liegt, weil er darin auf das Alte Testament verweist. Er schreibt zu solchen, die Bibel kannten. Und nun, das ist noch so eine Schwierigkeit an diesem Vers. Jakobus leitet offensichtlich ein Bibelzitat ein. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Und dann eifersüchtig sehnt er sich. Aber was dann folgt, findet sich in keiner bekannten Schrift. Auch nicht nur irgendwie so zu dem Sinne nach. Es gibt keinen einzelnen Vers, wo das irgendwie vorkommt, wo er das irgendwie herhaben könnte. Doch Jakobus geht es hier offensichtlich nicht um einen speziellen Vers, sondern um ein Thema in der Bibel, das tatsächlich sehr häufig vorkommt. Das Thema ist das Bild der Ehe zwischen Gott und seinem Volk. Und noch spezieller, das Bild der untreuen Ehefrau Israel gegenüber ihrem liebenden Bundespartner Gott. Wie zum Beispiel in Jeremia 3, Vers 20. Fürwahr, wie eine Frau ihren Gefährten treulos verlässt, so habt ihr treulos an mir gehandelt, Haus Israel, spricht der Herr. Oder in Hesekiel 16 beschreibt Gott ausführlich, wie er Israel befreit hat und gesegnet hat. Da war nichts, was schön war an ihr, aber er hat sich um sie gesorgt und er hat sie bekleidet und er hat sie schön gemacht und er hat sie geheiratet. Und dann ist sie allen anderen Nationen nachgelaufen und hat Götzendienst betrieben, wie die schlimmste, unreinste Ehebrecherin. Und darum sagt er in Hesekiel 16, Vers 38, und ich richte dich nach den Rechtsbestimmungen für Ehebrecherinnen. Oder der Prophet Hosea. Er soll eine bekannte Ehebrecherin, eine Prostituierte, heiraten, um anzuzeigen, wie es Gott mit Israel geht. Hosea 3, Vers 1, heißt es, der Herr sprach zu mir, geh noch einmal, liebe eine Frau, die sich von einem anderen lieben lässt und Ehebruch treibt, wie der Herr die Söhne Israels liebt, die sich aber anderen Göttern zuwenden. An vielen Stellen durch das ganze Alte Testament vergleicht Gott Israel mit einer ehebrecherischen Frau. Und der Götzendienst, also wo sie ihr Herz an andere Dinge heftet in dieser Welt und nicht auf Gott. Das ist geistlich gesprochen Ehebruch. Und dieses wiederholte Schriftzeugnis greift Jakobus auf und er macht es ganz persönlich. Es geht nicht nur um eine Nation, sondern diese Stellen sollen alle Gläubigen ganz persönlich ansprechen und erinnern, Gott gebührt deine echte und völlige Liebe. Wenn du dein Herz an etwas anderes heftest, dein Vertrauen, das, was dein Leben erfüllt, das, wovon du Lebenserfüllung dir versprichst, wenn deine Liebe woanders ist, deine höchste Liebe woanders ist als bei Gott, dann bist du eine Ehebrecherin. Gott sagt nicht nur, ich bin der Boss, du hast zu tun, was ich dir sage. Ich habe dich gemacht, tu, wozu ich dich gemacht habe und mach es richtig. Sondern Gott vergleicht sich mit einem liebenden Ehemann, der seine Liebe treu und hingebungsvoll bewiesen hat. Und ja, auch wir Christen sind manchmal untreu. Jakobus schreibt hier an Gläubige. Und wir kennen das vielleicht. Es schleicht sich so ein Trott ein. Ja, wir kommen jeden Sonntag zum Gottesdienst. Das gehört halt irgendwie dazu. Aber unsere Liebe erkaltet. Und manchmal kommen diese Gedanken, habe ich vielleicht ein größeres Glück verpasst. Geht es den Gottlosen nicht vielleicht besser? Haben sie nicht vielleicht mehr Freude im Leben? Ist das wirklich die bessere Wahl, die ich getroffen habe? Ist das Leben wirklich das, was ich brauche, was ich mir wünsche? Und wir lassen uns blenden und wir lassen uns beeinflussen von den Vorstellungen einer sündigen Welt. Wir lassen uns beeinflussen von den Ideen und den Zielen und den Werten von solchen, die Gott nicht kennen. Und die darum ganz andere Prioritäten haben, was ihr Leben betrifft. Stell dir vor, eine Frau würde alle wichtigen Entscheidungen mit den Nachbarn besprechen und dann die fertige Meinung ihrem Ehemann nur noch mitteilen. Nein, ich frag nicht wieso, Karl von gegenüber sagte, das ist die beste Methode, also machen wir es so. Wie würdest du dich als Ehemann fühlen? Wenn dein Rat, deine Meinung, dein Urteil, deine Entscheidung überhaupt nicht mehr berücksichtigt wird, sondern die Entscheidungen und die Maßstäbe und die Beurteilungen von anderen einfach wichtiger erachtet werden. Nun, Gott ist nicht eifersüchtig auf die Welt, auf die törichten Ratgeber oder sündigen Methoden dieser gefallenen Ordnung. Er ist nicht neidisch auf andere, aber er sehnt sich mit großem Eifer nach deiner vollen Aufmerksamkeit, nach deiner ganzen Liebe. Dein Chef ist vielleicht zufrieden damit, wenn du einfach deine Arbeit gut machst. Egal, ob es dir Spaß macht, egal, ob du das liebst, was du machst oder nicht, wenn du den Boden kehren sollst, dann ist er zufrieden, wenn er gekehrt ist, egal, was da in deinem Herzen ist. Wenn du etwas verkaufen sollst, ist er zufrieden, wenn du es verkaufst, egal, ob du das magst, was du da verkaufst oder nicht. Aber Gott sehnt sich mit Eifersucht nach deiner ganzen Liebe, nach deinem ganzen Herzen. Nun, das klingt vielleicht nicht besonders reformiert, aber es ist wichtig, dass wir dieses Zeugnis der Schrift ebenso aufrechterhalten. Ja, wir können Gott nicht lieben aus uns selbst. Es ist nicht unsere Entscheidung. Aber es ist genauso wahr, dass Gott es wirklich um unser Herz geht. Dahin soll uns das Gesetz leiten. Dafür hat Gott die Propheten beauftragt zu reden. Das ist die Bestimmung unseres ganzen Lebens. Liebe aus reinem Herzen zu Gott. Dafür hat Gott uns Menschen seinem Odem eingehaucht, Leben gegeben, einen vernunftbegabten Geist in uns wohnen lassen, damit wir wahre Gemeinschaft mit ihm haben, damit wir lernen, ihn zu lieben. Ja, das ganze Gesetz wird darin erfüllt, ihn mit ganzem Herzen, all unserer Kraft, all unserem Verstand, all unserer Seele zu lieben. Das ist der Anspruch Gottes. Danach sehnt sich Gott mit einer Eifersucht. Nun, Gott hat keinen Mangel. Er sitzt nicht depressiv zu Hause und löffelt Eiscreme wegen deiner Untreue. Aber was dieser Vers uns zuruft, ist zum einen, Gottes Liebe ist echt. Es geht ihm wirklich um dein Herz. Es ist ihm nicht egal, was du tust. Wir sollen unsere ganze Erfüllung darin finden, Gott aus ganzem Herzen zu lieben. Das ist das, was ihn ehrt und das ist das, was für uns zum Besten ist. Das ist das, was dich und mich zu wahrem Glück führen kann. Gott sehnt sich danach, nach echter Liebe, nach deinem Herzen, nicht nur nach einer äußeren Frömmigkeit, nicht nur, dass du irgendwie gewisse Kategorien meidest. Er sehnt sich danach, dass du ihn wirklich kennst, dass du dich an ihm erfreust. Und er freut sich wirklich über deine Liebe. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Dass Gott sich über deine Liebe freut. Wenn du ihn preist mit Liedern oder in Gebeten, wenn du dich freust an ihm, weil du sein Wort liest und davon bewegt bist, kannst du dir vorstellen, dass der Himmel sich freut an deiner Liebe? So einen Gott beschreibt uns die Bibel. Er, der mächtig ist, Herr aller Herren, König aller Könige, der souverän ist. Er freut sich und er sehnt sich nach seiner Liebe. Er sehnt sich danach, dass du in der Beziehung zu ihm dich stärkst und darin fest und treu wirst. Er will nicht nur deine Taten, er will dein Herz, deine Liebe, deinen Geist, deine ganze Person. Und wisst ihr, was das auch heißt, dass er sich sehnt bis hin zur Eifersucht? Es heißt, Gott bleibt nicht passiv, sondern er ist tätig. Er sehnt sich bis hin zur Eifersucht. Das heißt, er handelt. Gott duldet es nicht, wenn wir die Liebe, die ihm allein zusteht, so billig verkaufen an falsche Freuden, an falsche Hoffnungen, an falsche Ziele und damit unser eigenes Leben ruinieren. Jeder liebende Ehemann kämpft um seine Frau. Und ebenso Gott. Er liebt die Gläubigen zu sehr, als dass er diese Untreue einfach so laufen lässt. In Hosea 2 erklärt Gott, wir haben schon gehört, das ist das Bild mit Gott als Ehemann und dem Volk Israel als Ehefrau. Und er erklärt, siehe, ich will ihren Weg mit Dornen verzäunen und ich will ihr eine Mauer errichten, dass sie ihre Pfade nicht finden kann. Dann wird sie ihren Liebhabern nachjagen und sie nicht erreichen. Und sie wird sich suchen und nicht finden. Dann wird sie sagen, ich will mich aufmachen und zu meinem ersten Mann zurückkehren. Vers 6 und 7. Gottes Eifersucht zeigt sich darin, dass er die Seinen nicht aufgibt, sondern wieder zu sich zieht. Und manchmal durch so manche Hindernisse, durch so manche Dornen, durch so manche Mauern. Er lässt dich einfach nicht deinen eigenen Begierden nachgehen, deine Freude finden, wo keine Freude zu finden ist. Und darin zeigt er seine Liebe, seine eifersüchtige Sehnsucht. Vielleicht hast du es in deinem Leben schon erfahren, wie du von Gott weggerannt bist. Und wolltest deine Freude irgendwo finden in den Dingen, von denen die Welt sagt, hier ist wahrer Friede, hier ist wahre Freude, hier ist wahre Erfüllung, ich gebe dir Spaß und Gott lässt dich nicht. Sondern du merkst, wie das alles leer bleibt. Du merkst, wie so manche Hindernisse dazwischen kommen und Gott dich zurückzieht. Es liegt daran, nicht, dass du Glück gehabt hast, weil die Umstände so gelaufen sind, dass du gemerkt hast, ach, es ist vielleicht doch nicht das Wahre. Es liegt daran, dass Gott ein sehnender, eifersüchtiger Gott ist. Und die er in Liebe an sich gebunden hat, die er auserwählt hat in Liebe, die wird er bewahren und zu sich zurückführen. Solch eine eifersüchtige Sehnsucht hat er, dass er die Seinen nicht aufgibt. Er stellt dir lieber ein Hindernis in den Weg, als dass er dich in den Ruin gehen lässt, nach deinem eigenen Herzen. Gott hat uns seine Liebe bewiesen. Fragst du dich manchmal, liebt Gott mich wirklich? Liebt er mich? Ist das wahr? Er hat seinen Sohn gegeben, sein Höchstes und Bestes hat er gegeben, um dich zu reinigen, um dich zu rechtfertigen, um deine Schuld zu vergeben, um dich abzuwaschen. Was für einen Beweis brauchst du? Jesus Christus, er ist Gott selbst Mensch geworden. Gott hat sich selbst hingegeben. Er hat ein gerechtes Leben geführt. Er hat sich erniedrigt. Er kam in diese gottferne Welt. In eine Welt, die beherrscht wird von einer Ordnung der Gottlosigkeit, von einer Rebellion, von einer Haltung, die gottfeindlich ist. Er, Gott selbst, kam in diese feindliche Welt. Und er erniedrigte sich. Er wurde arm. Er wurde wie ein Sklave, wie ein Knecht. Er gab all seine sichtbare Herrlichkeit auf. Und er starb am Kreuz. Einen schmachvollen Tod. Wie er grausamer und schmachvoller kaum vorstellbar ist. Aber vielmehr noch. Er nahm die Position des Feindes Gottes ein. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Rief er am Kreuz in Finsternis, weil er zum Feind Gottes wurde. als er unsere Sünden und unseren Ehebruch auf sich nahm. Warum? Um eine Braut zu gewinnen, die er gerechtfertigt und gereinigt und in Ewigkeit lieben wird. Um sein Volk zu erlösen und zu retten von ihren Sünden. Die Braut ist die Gemeinde, bestehend aus jedem einzelnen Gläubigen, der an Jesus Christus glaubt. Christus hat mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben, schreibt Paulus in Galater 2. Er hat mich geliebt. Er hat sich für mich hingegeben. Wir sind Teil seiner Braut. Und Christus wird seine Braut bewahren und heilig und fleckenlos vor sich stellen, weil sie ihm nicht egal ist. Er wird seine Braut nicht lassen. So eine Liebe hat Gott zu den Seinen. Eine sehnsüchtige, eine eifernde Liebe, eine tätige Liebe, eine hingebungsvolle Liebe, eine aufopfernde Liebe. Und er verdient all deine und all meine aufrichtige Liebe. Er hat seine Liebe bewiesen. Kreuz von Golgatha und an jeden Tag, an dem er uns in Geduld und Güte trägt. Wende dich an ihn. Lerne mehr über seine Liebe. Paulus sagt, oh, Gott gebe, dass ihr seht, die ganze Länge und Breite, die Tiefe und die Höhe der Liebe Christi. Das hilft uns vor der Freundschaft mit der Welt. Erkenne die Liebe Christi. Erkenne die sehnsüchtige, eifersüchtige Liebe Gottes, die er zu dir hat. Das ist das Mittel, mit der wir uns bewahren vor der Liebe der Welt. Drittens, gibt Gott tatsächlich Gnade? In Vers 6 heißt es, er gibt aber desto größere Gnade, deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Hier in diesem Vers ist die praktische Schlussfolgerung enthalten. An dieser Stelle zitiert Jakobus tatsächlich einen ganz konkreten Vers aus Sprüche 3, Vers 34 nach der griechischen Übersetzung. Und es geht darum, wie können wir Gott lieben? Wie können wir uns von dem Weltsinn reinhalten? Wie können wir die Liebe Gottes erwidern? Wie können wir verändert werden, sodass wir keine Ehebrecher sind? Nun, drei praktische Anwendungen finden wir hier. Zum einen, empfange die Gnade Gottes. Er gibt größere Gnade. Gnade bedeutet unverdiente Zuwendung Gottes. Wir haben die Liebe Gottes nicht verdient, noch hätten wir irgendetwas ihm gegeben, wo wir sagen können, jetzt musst du mich aber auch lieben. Im Gegenteil, wir haben durch unsere Sünde eigentlich jede Beziehung und jede Gemeinschaft mit Gott verspielt. Wir sind nicht liebenswürdig. Dabei ist nichts in uns, was die Liebe Gottes irgendwie hervorruft. Wir haben nichts Gutes verdient. Gott schuldet dir nichts. Doch an den Stellen wie in Hesekiel 16 oder in Hosea und auch an einigen anderen Stellen, da gebraucht Gott diesen Vergleich der Ehebrecherin, um zu verkünden, ich habe mich entschlossen, dich zu lieben. Nicht, weil du so liebenswert bist, sondern weil ich lieben will. Und ich bin bereit, euch eure Sünden zu vergeben, weil meine Liebe gnädig ist, weil meine Liebe bedingungslos ist. Erkenne nur deine Sünde und empfange Gnade. Gnade. Das, was Gott dir schenkt, Vergebung deiner Sünden. Die Gnade seiner Liebe. Ja, der Kern des Evangeliums ist, Gott ist Mensch geworden, er hat sich zu uns herabgeneigt, er hat unsere Schuld auf sich genommen und dadurch schenkt er uns Gnade. Er schenkt uns nicht mehr Kraft, um etwas besser zu machen, er schenkt uns Gnade, die unsere Vergehungen, die unsere Sünden bedeckt durch das Blut Jesu. Er schenkt uns die Gnade der Wiederherstellung. Wir haben wieder eine Beziehung mit ihm, die wir eigentlich schon seit Adam und Eva verspielt haben. Wir empfangen eine Gnade der Vergebung, dass der Herr unserer Sünden nicht mehr gedenkt. Wir haben die Gnade, die empfangen die Gnade seiner liebenden Gegenwart, dass wir in Frieden zu ihm kommen können. Und er nicht mehr unser Feind ist, sondern wir ihn Abba nennen dürfen. Lieber Vater, empfange Gnade. Du kannst es dir nicht verdienen. Außerdem ist es größere Gnade. Das heißt, Gott schenkt Größeres und er schenkt uns eine größere und eine bessere Gnade als die Welt dir zu geben verspricht. Die Freundschaft zur Welt ist da, wo wir glauben, das, was die Welt uns anbieten kann, die Mittel, die die Welt gebraucht, die Ziele, das, was für Wünsche in unserem Herzen sind, das wird uns mehr Freude und mehr Frieden und mehr Erfüllung geben, als das, was Gott gibt. Aber Jakobus sagt, Gott gibt größere Gnade. Das, was die Welt dir gibt, ist Betrug. Sie verspricht dir viel, aber du bleibst leer zurück. Aber Jesus sagt in Johannes 14, Vers 27, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Die Gnade Gottes ist viel größer. Da, wo er Frieden gibt, gibt er wahren Frieden, nicht nur einen Waffenstillstand. Die Gnade, die er gibt, ist wahre und erfüllende Gnade. Nichts kann unser Herz so erfüllen, unsere Seele so erfreuen, echten, wahren, bleibenden Frieden geben, als allein die Gnade in Jesus. Es ist nicht das, was du geben kannst, sondern der Herr freut sich, dir Gnade zu zeigen. Empfange die Gnade. Und ein weiteres, höre auf das Wort Gottes. Jakobus sagt, deshalb spricht er. Gott spricht. Deshalb spricht Gott. Und dann zitiert Jakobus einen Vers aus dem Alten Testament. Das bedeutet, Gott spricht durch sein Wort zu uns. Um Gott zu lieben, müssen wir ihn kennen. Es geht nicht darum, bloß flüchtige Gefühle aufzubauen, sondern den Herrn wirklich von ganzem Herzen zu lieben. Um Gott kennenzulernen, müssen wir hören auf das, was er sagt. Um ihn zu lieben, müssen wir lesen, und hören und Acht geben, was er spricht. Vielleicht sagst du, ach, ich liebe Gott nicht mehr so, wie ich ihn einmal geliebt habe. Deswegen habe ich keine Gemeinschaft mehr mit ihm. Deswegen lese ich nicht mehr so viel in seinem Wort. Deswegen bete ich nicht mehr so viel. Du betrügst dich selbst. Es ist andersrum. Weil du nicht mehr so viel Gemeinschaft mit Gott hast. Weil du nicht mehr in seinem Wort liest. Weil du nicht mehr betest. Darum liebst du ihn nicht mehr so, wie du ihn einmal geliebt hast. Das sind die Mittel, in denen wir Gott begegnen. Und wir müssen nicht eine Liebe aufbauen, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Wir müssen Gemeinschaft mit ihm haben, damit wir erfüllt werden mit einer Liebe, die von seinem Heiligen Geist kommt. Und wir müssen die Mittel gebrauchen, die er uns gibt. Das Wort Gottes, wo er sich uns vorstellt, wo er sich offenbart. Wir müssen hören auf sein Wort, ausgelegt in der Predigt. Wir müssen kommen zum Gottesdienst, um ihn zu loben. Hier begegnet uns Gott. Es ist eine Ausrede zu sagen, ich habe halt nicht die Liebe, deswegen interessiert mich das alles nicht mehr. Andersrum. Gott begegnet dir da in diesen Gnadenmitteln. Und wenn du merkst, meine Liebe erkaltet, dann werde umso treuer in diesen Dingen. Denn hier füllt Gott dich. Die Puritaner, die erste Frage, die sie stellten, wenn jemand lau geworden ist im Glauben, die erste Frage, die sie stellten, ist: Sinnst du nach über das Wort Gottes? Ich mache es seit ein paar Monaten, dass ich jedes Kapitel, was ich lese, gebe ich mir die Aufgabe, ich möchte mindestens einen Vers herausnehmen. Den schreibe ich mir auf und ich denke einfach darüber nach. Schreib mir ein paar Notizen dazu. Es hat meine stille Zeit völlig verändert. Einfach darüber nachdenken, was Gott spricht. Hier begegnet uns Gott. Und das, was wir von ihm lesen, das fördert unsere Liebe. Denn Gott ist liebenswert. Er ist liebenswürdig. Bei ihm finden wir keine Fehler. Es gibt nichts bei Gott, was unsere Liebe erkalten lässt, außer das, was uns von der Gemeinschaft mit ihm trennt. Darum frage ich dich, wie Jakobus, seine Hörer, redet die Schrift umsonst in deinem Leben? Redet die Schrift umsonst? All das, was Gott aufgeschrieben hat, ist es nützlich zur Lehre und zur Überführung, zur Zurechtweisung und Unterweisung. Die Schrift ist nicht umsonst gegeben. Lies sie. Hier begegnet dir Gott. Und hier füllt er deine Liebe. Überlege und bete, was betrifft mich persönlich? Was gefällt Gott und was hasst er? Was zeigt diese Stelle über Gott aus? Was sagt sie über Gott aus? Darum ist es ein deutliches Zeichen, wenn du aufhörst, auf das Wort Gottes zu hören, darüber nachzusinnen, es auf dich anzuwenden, dann bist du dabei, mehr auf die Weisheit der Welt zu hören. Dann bist du dabei, ein Freund der Welt zu werden. Weil du denkst, das Wort Gottes kann dir nicht das geben, was du woanders suchst. Höre auf das Wort Gottes. Damit deine Gedanken auf Gott ausgerichtet werden, damit dein Herz auf Gott ausgerichtet wird. Und lass dich warnen durch das Wort Gottes. Warnen vor der Sünde, warnen vor dem Geist dieser Welt, der nicht einfach nur in irgendwelchen Gegenständen wohnt, sondern der so leicht unser Herz wegzieht vom Herrn. Aber lass dich auch locken und anreizen von der Liebe Gottes. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Davon lesen wir in der Schrift. Die ganze Schrift, sie offenbart uns Christus. Und wenn wir die Länge und die Breite, die Höhe und die Tiefe der Liebe Christi ergründen wollen und darin erfüllt werden wollen mit der Liebe, die von Gott kommt, dann lerne ihn kennen und begegne ihn und forsche nach, sinne darüber nach. Und ein letzter Hinweis, demütige dich vor Gott, den Demütigen gibt er Gnade. Lass deinen Stolz fahren. Vielleicht machst du vieles besser als andere. Vielleicht denkst du wie der Pharisäer, danke, dass ich nicht so bin wie der. Doch daran hat Gott keinen Gefallen. Bekenne deine Untreue, deine Sünden, deine schlechte Gesinnung. Bekenne das. Bekenne deinen Stolz und deine Selbstsucht, dein Vertrauen auf falsche Mittel und deine Sehnsucht nach verkehrten Zielen. Bekenne das vor Gott. Vielleicht denkst du, oh, ich habe gerade eine schlechte Phase. Ich muss mich erstmal bessern, damit ich vor Gott wieder treten kann. Jetzt schäme ich mich. Jetzt traue ich mich nicht. Nein. Demütige dich jetzt vor Gott. In all deiner Schwachheit, in all deiner Untreue, in all deiner Sünde. Lass dich dadurch nicht noch mehr wegziehen von der Gemeinschaft von Gott. sondern demütige dich vor ihm und sage, Herr, sei mir, dem Sünder, gnädig. Und Gott sagt, das ist die Voraussetzung für Gnade. Demut. Verspreche Gott nicht, oh, was ich alles tun werde als Gegenleistung. Gott, wenn du mir nochmal vergibst, dann werde ich jeden Sonntag und außerdem werde ich auch noch dies und jenes und ich werde alles viel besser machen. Das will Gott von dir nicht hören. Du wirst es niemals einhalten. Das, was Gott von dir verlangt, ist, dass du erkennst, wie unfähig und bedürftig du bist. Wie sehr du seine Hilfe brauchst. Wie sehr du es brauchst, dass er dich mit der Liebe füllt, die er von dir ersehnt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Aber Gott sagt, einen zerbrochenen und zerschlagenen Geist wirst du Gott nicht verachten. Wie eine Ehefrau oder ein Ehemann, der untreu gewesen ist, aber in Liebe wieder aufgenommen wird. Versprich nicht das Blaue vom Himmel, sondern wirf deinen Stolz über Bord. Nichts geht gegen die Liebe der Welt so sehr wie Demut. Weil du dir deiner Sünde, aber auch der Gnade Gottes bewusst bist. Gott widersteht den Hochmütigen. Stolze können das Evangelium nicht einnehmen. Sie wollen es nicht verdienen, sie wollen es nicht erarbeiten oder sie vermeiden es gänzlich, aber Gott stellt sich solchen entgegen. Er widersteht den Hochmütigen. Es gibt keine Gnade für Stolze. Es gibt Gnade für Sünder, für die größten der Sünder, für die schlimmsten Sünder, aber nicht für Hochmütige. Aber die Gnade der Erlösung, der rettenden Liebe Gottes, der versöhnten Gemeinschaft mit Gott und die ewige Herrlichkeit im Himmelreich, es gibt für solche, die sich von Gottes Wort und seinem Geist demütigen lassen, erniedrigen lassen und so Gnade empfangen. Zur Ehre der Herrlichkeit der Gnade Gottes, unserem Retter. Dazu helfe uns Gott. Amen.